Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Zwei wichtige Premieren gab es am Abend, über die wir sprechen werden in dieser Fazitstunde. Am Nationaltheater Mannheim das Stück Generation Lost von Greg Liakopoulos und an der Oper Amsterdam die Belcanto-Oper Roberto Devereux von Gaetano Donizetti. Außerdem sprechen wir über die Bedeutung der Fotografie in der Provenienzforschung und wir hören den Filmemacher Alexander Kluge, der beim Lichter Film Festival in Frankfurt am Main über Kipppunkte der Geschichte nachgedacht hat. Für die Polizei ist es Alltag, wir kennen das aus jedem Krimi. Jeder Tatort wird fotografiert, alle Details sind danach dokumentiert und werden dadurch wesentlicher Bestandteil von Ermittlungen und später auch von juristischer Aufarbeitung. Fotografien, die in einem Zusammenhang mit Raubkunst entstanden sind, die haben eine andere Geschichte, eine andere Entstehungsgeschichte. Sie sind oft nicht in der Absicht entstanden, ein Verbrechen zu dokumentieren. Doch was sagen diese Fotografien aus, die vielleicht sogar zufällig einen Raub zeigen? Dieses weite Feld wird gerade auf der Jahrestagung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Leipzig bearbeitet. Das Thema Provenienzforschung und Fotografie. Der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer ist Vorstand des Zentrums und jetzt in Leipzig am Telefon. Herr Lupfer, guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja viele Ansatzpunkte bei dem Versuch, die Provenienz eines Kunstwerkes zu klären. Warum haben Sie denn bei der Jahrestagung gerade die Fotografie in den Fokus genommen?
Ja, weil wir festgestellt haben, dass darüber bisher zu wenig geredet wurde, über Provenienzforschung und Fotografie. Es wird sehr viel geredet über schriftliche Quellen, über den kritischen Umgang mit schriftlichen Quellen, auch mit Quellen, die sich auf Objekten selber befinden, zum Beispiel auf Gemälderückseiten, irgendwelche Aufschriften oder Klebezettel auf Gemälderückseiten. Das ist ein Thema, mit dem sich Provenienzforscherinnen und Forscher laufend intensiv und kritisch auseinandersetzen. Mit Fotografien als einer weiteren wichtigen Quelle für die Provenienzforschung passiert das aus meiner Sicht bisher eher wenig und die Diskussion wollten wir anregen.
Haben Sie dafür eine Erklärung? Sind Fotos als Quelle weniger wert als schriftliche Dokumente, als zum Beispiel Urkunden oder Verträge oder Briefe?
Kann man so gar nicht sagen, dass Fotos weniger wert sind. In der Beweiskette zur Zuordnung eines Kunstwerkes oder zur Rekonstruktion eines Eigentumsverhältnisses spielen oft Fotografien auch eine große Rolle. Und eine wirkliche Erklärung, warum man das so wenig reflektiert ranzieht, habe ich eigentlich auch nicht. Es ist eher eine empirische Feststellung. Im Kreis der Provenienzforschung trifft man sich sehr oft. Es ist ein breiter Austausch über Methoden und zum Thema Fotografien als Quellen, als Belegstücken, als Dokumentation wurde eigentlich bisher wenig geredet. Das nimmt man hin und setzt es natürlich auch ein, aber vielleicht muss man noch mehr darüber auch diskutieren.
Mich interessieren natürlich auch Zahlen, Herr Lupfer. Wie groß ist denn der Bestand an Fotografien, die bei der Provenienzforschung helfen könnten?
Das kann man nicht sagen. Ich glaube Ihnen, dass Zahlen Sie sehr interessieren. Da kann ich Ihnen aber nicht wirklich eine Zahl nennen, weil die fotografischen Quellen sind ja ganz heterogen. Das kann ein Familienalbum sein einer jüdischen Familie, die in den 1930er Jahren beraubt wurde oder die sich von ihren Kunstwerken trennen musste. Und da ist dann ein Foto des Wohnzimmers drin, wo im Hintergrund, nehmen wir ein Gemälde von Max Biebermann, hängt, zu sehen ist. Das kann eine Abbildung in einem Museumskatalog sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Quellen. Das kann in einem Versteigerungskatalog eines Auktionshauses sein und so weiter und so fort. Man wird sich für jeden Fall zusammensuchen müssen, haben wir fotografische Quellen, die eine Beweiskette verifizieren oder falsifizieren können.
Beweiskette, das Wort haben Sie jetzt zweimal benutzt, Herr Lupfer, das ist das ganz Entscheidende. Also Fotografien müssen so schlüssig sein oder so klar sein, dass sie in diese Beweiskette hineinpassen.
Genau, und das ist natürlich manchmal das Problem, wenn du ein Foto hast, zu dem du sonst nichts weiter weißt, wo du vor allem nicht feststellen kannst, wann ist das aufgenommen. Vielleicht ein Schwarz-Weiß-Foto auch noch, dann ist vielleicht das Gemälde dort freigestellt, das heißt, du kannst die Größe gar nicht feststellen, dann nützt es vielleicht ganz wenig, wenn du nicht weißt, ist dieses Foto 1925 oder 1935 oder 38 aufgenommen oder ist es aus der Nachkriegszeit, dann wird es schwierig. Meistens gelingt diese Kontextualisierung, also das ist, glaube ich, ein Schlüsselwort dafür, ein Foto zu kontextualisieren, aber nicht immer.
Man kann Urkunden oder Handschriften fälschen. Ist die Möglichkeit fotografischer Fälschung auch ein wichtiges Thema auf Ihrer Tagung?
Das ist bisher noch nicht so explizit angesprochen worden, aber das steht im Raum. Das wird auch noch kommen. Natürlich ist das auch ein Thema im Bereich von Kunstfälschungen, wenn also regelrechten Fälschungen von Kunstwerken, da wird dann durchaus auch werden Quellen gefälscht. Im Bereich der Provenienzforschung haben wir da jetzt noch nicht so Beispiele, aber ich denke, mit Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz wird das auch zunehmend ein Problem oder kann zunehmend ein Problem werden, sodass der quellenkritische Umgang mit Fotografien und ihren Urhebern, mit Interessen, warum taucht jetzt gerade dieses Foto auf, immer wichtiger wird.
Lassen Sie uns noch mal über die Entstehung von Fotos sprechen. Entscheidend ist ja auch immer der Blickwinkel des Fotografen oder der Fotografin. Also ein Kolonialist mit der Kamera in der Hand, der hat ein anderes fotografisches Interesse als ein Mensch, der ja versucht, zum Beispiel aus Angst vor Repressalien verdeckt eine Straftat, einen Raub zu dokumentieren. Wie sind denn diese unterschiedlichen Blickwinkel bei der Entstehung eines Fotos zu bewerten?
Das ist ganz wichtig und war gerade eben in den letzten Beiträgen das Thema der unterschiedliche Blickwinkel. Genau im kolonialen Kontext nimmt das Foto ein Kolonialbeamter, ein Kolonialoffizier auf oder jemand aus der dortigen Bevölkerung. Und wir haben heute auch gehört, dass es das durchaus gab. Die Vorstellung ist ja, nur die Europäer verfügen überhaupt über diese Apparaturen und nehmen dann die sogenannten Kolonialfotos auf. Wir haben heute gehört, dass das nicht unbedingt so sein muss. Die hatten ihre Mitarbeiter, ihre Unterstützer aus der Bevölkerung und die haben auch fotografiert. Das hat Jens Jäger heute in seinem Eröffnungsvortrag gesagt. Das ist noch ein ganz unerschlossenes Feld.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Lupfer, dass das Ergebnis dieser Tagung eigentlich schon nach dem ersten Tagungstag feststeht? Also die Bedeutung der Fotografie für die Provenienzforschung. Es muss mehr darüber geredet werden. Sie müssen wichtiger genommen werden.
Würde ich sagen, dass das ein Ergebnis ist. Aber es gibt auch noch Themen, die noch überhaupt nicht feststehen. Zum Beispiel, wie geht man mit sensiblen Fotos um? Wie geht man um mit Fotografien, die menschliche Überreste zeigen? Wie geht man mit Fotografien um, die Menschen in entwürdigender Situation zeigen? Sei es in kolonialen Verhältnissen, aber man könnte jetzt genauso gut auch sagen, sei es nach der Pogromnacht 1938 oder bei der Pogromnacht 1938, die dann jüdische Bürgerinnen zeigen, wie sie mit Zahnbürsten die Straße putzen müssen. Das sind ja auch also extrem erniedrigende Darstellungen. Wie geht man damit um? Das ist durchaus ein großes Thema. Wie gehen wir mit ganz intimen Fotos aus dem Familienbereich um, wo eben zufällig im Hintergrund ein Gemälde zu sehen ist, nachdem das gesucht wird? Ist es überhaupt legitim, dann in das Intimste dieser Familie reinzugehen, weil man dort ein Belegstück für einen Entzug findet? Oder muss man das doch genauer reflektieren? Also das sind Themen, die wir auch nicht lösen können auf dieser Tagung, aber über die wir einfach reden.
In Leipzig in der Universitätsbibliothek findet zurzeit die zweitägige Jahrestagung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste statt. Der Vorstand des Zentrums war das Gilbert Lupfer. Das Thema der Veranstaltung Provenienzforschung und Fotografie. Herr Lupfer, Dankeschön, guten Abend.
Ich bedanke mich ebenfalls. Tschüss.
Was ist eigentlich aus den Millennials geworden, aus dieser Generation, die in der Schwelle des neuen Jahrtausends groß geworden ist? Diese Generation stand scheinbar die ganze Welt offen mit Ausblick auf eine verheißungsvolle Zukunft, doch weit gefehlt. Wir sind nie richtig erwachsen geworden, sagt der Autor Greg Liakopoulos. Und Dabei hat er nicht nur die Millennials in Deutschland im Blick, sondern vor allem auch die aus seiner Heimat Griechenland. Über das Lebensgefühl seiner Generation hat Liakopoulos nun ein Theaterstück geschrieben, Generation Lost. Ende März wurde es in Athen uraufgeführt. Heute Abend ist es als deutsche Erstaufführung am Nationaltheater Mannheim auf die Bühne gekommen. Alle an der Produktion Beteiligten sind selbst in den Millennium-Jahrgängen geboren, so auch der Regisseur Branko Janak. Er war am vergangenen Samstag zu Gast in unserem Theatermagazin Rang 1 und hat gesagt, wie viel eigenes Erleben er in diese Produktion gesteckt hat.
Ich glaube, das ist irgendwie die große Challenge, da rauszufinden, wie viel packt man da aus eigenen Erfahrungen rein, aber auch die große Freude. Also macht sehr viel Spaß, das aufzuladen mit eigenen Erfahrungen aus dem ganzen Produktionsteam. Auch hilft es, weil eben der Autor ja Grieche ist, das irgendwie mehr nach Deutschland zu holen. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr viel Kill Your Darlings auch, weil man sich sehr schnell in der Nostalgie eben verliert und da eben die Subjektivität der eigenen Erfahrungen mehr wertschätzen muss, als zu behaupten, das wäre jetzt das Objektive aller Millennials.
Sagt Branko Janak, Regisseur des Stücks Generation Lost, das heute Abend am Nationaltheater Mannheim Premiere hatte. Marie-Dominique Wetzel hat für Fazit die Aufführung gesehen. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Wetzel, guten Abend.
Guten Abend.
Was erfährt man denn an diesem Theaterabend über diese Millennials?
Ja, man erfährt doch sehr viel über sie, also vor allen Dingen über ihre Träume und Enttäuschungen, aber auch eben über ihren Alltag. Denn der Autor Greg Liakopoulos hat ganz viele Stimmen und Biografien gesammelt und wir können ja mal kurz reinhören.
Ich sah, wie sie für ein paar Wochen zu ihren Freundinnen zogen, weil sie das eigene Zimmer, das eigene Bett an hippe Airbnb-Touristinnen vermietet hatten, die geil darauf waren, einen echten griechischen Aufstand zu sehen, so mit Molotow-Cocktails und Steine werfen und allem drum und dran. Wie sie in der Hoffnung auf einen Durchbruch unbezahlte Praktika machten, wussten, dass sie wie Erwachsene aussahen, obwohl sie keine waren. Damit haderten, die einfachsten Entscheidungen zu treffen. Und darauf warteten, dass ihre Eltern endlich sterben, damit sie die Wohnung für sich haben. Das ist für Maria, Yorgos, Petros, Cassandra, Takis, Katharina, Eleni, Vasilis, Yannis, Ermelina, Penelope, für Effi, Niki, Kostas, Thoris, Thoris und Mirto, Matteo, Eva und Nefeli.
Und so geht das dann noch eine ganze Reihe weiter. Also werden ganz viele Namen aufgelistet und ja, das zeigt einfach so, es sind ganz viele Figuren, die er aber mit jedem, immer je mit wenigen Worten charakterisiert. Da sind dann ganz tragische Schicksale dabei und aber auch total langweilige. Also einer der Schauspieler läuft dann durch die Zuschauer rein, zeigt auf die ZuschauerInnen, nennt sie mit Namen, erzählt über ihre Leben und Gewohnheiten. Also die Frau, die nicht ohne Katzenvideos einschlafen kann, der Mann, dessen bester Freund bei einer Demo von Polizisten zu Tode geprügelt wurde oder die Frau, die nicht an den Klimawandel glaubt, der Mann, der lauter Diplome und gesammelt hat und doch keinen Job hat und ja, die Frau, die mit 38 Jahren realisiert, dass es fürs Kinderkriegen bald zu spät ist, aber wie konnte sie nur so schnell alt werden, fühlt sich eigentlich noch als Teenie, also da wird ganz, ganz viel aufgerollt.
Das klingt nach einer ziemlichen Ansammlung, so wie Sie es beschreiben, kann man denn überhaupt eine ganze Generation charakterisieren?
Ja, das habe ich den Autor Greg Liakopoulos auch gefragt und er meinte, nein, natürlich nicht. Man kann nur Einzelstimmen sammeln und schauen, was sie verbindet. Und das hat er eben gemacht. Also er hat ganz viel wirklich Recherche betrieben. Und das ist ja aber anscheinend auch so ein Bedürfnis, dass man immer versucht, das Typische einer Generation zu beschreiben. Also hat auch immer was Gezwungenes, Generation Golf oder eben Generation X, Y, Z. Vielleicht ist das ja auch noch etwas früher, habe ich mich gefragt. Ne? Also so ein Rückblick. Man braucht ja auch immer eine gewisse Distanz. Und Greg Liakopoulos gehört ja selbst zu der Generation, die er beschreibt. Also er nennt sie ja Generation Lost oder Generation Lost. Das ist auch so eine verlorene Generation. Da denkt man dann natürlich immer an die verlorene Generation, die man bei uns so beschreibt. Das ist ja die, die zwei Weltkriege erlebt hat. Das sind natürlich völlig andere Voraussetzungen. Ja. Und das weiß Liakopoulos natürlich auch. Ne? Also er sagt dann irgendwann auch mal ironisch, ja, was haben wir gemacht? Ja, wir haben die 90er überlebt. Also er weiß dann schon, dass man da natürlich differenzieren muss. Und er vergleicht aber auch immer mit dieser Beat-Generation der 50er, 60er Jahre, es kommt an ein paar Stellen raus und er sagt, er beneidet sie, weil die für etwas brannten, weil die Spaß hatten, zitiert dann das Gedicht Howl von Allen Ginsberg. Damals war das ja so skandalös und aufrührerisch, aber wenn man es heute so hört, denkt man auch, naja, war ja vielleicht auch ganz schön pubertär.
Liakopoulos, der ist in Athen geboren und aufgewachsen, bevor er dann nach Deutschland kam und an der Theaterakademie in Hamburg Regie studiert hat. Zeigt er denn, wie sich die Millennials in Griechenland von denen in Deutschland unterscheiden? Ist das ein Thema?
Ja, klar. Und das ist natürlich auch das, finde ich, was das Stück besonders spannend macht. Weil Griechenland ist ja schließlich durch eine große Wirtschafts- und Finanzkrise gegangen und die ja vor allen Dingen auch zu einer sozialen Krise wurde. Und ich finde das so erschreckend, wie wir das hier schon fast wieder vergessen haben. Also mir ging es zumindest so, als ich das dann wieder gehört habe, ne? Diese Massenproteste, die auch gewaltsam niedergeschlagen worden sind, die Generalstreiks. Und ich habe immer nur einen Schäuble im Ohr, der meinte, die Griechen müssen eben besser haushalten. Also das ist ja eine Krise, die wirklich die Gesellschaft tief erschüttert hat. Und die Krise ist ja auch noch nicht vorbei. Ja. Also die jungen Leute, die keine Jobs haben, die zu Hause wohnen, die wohl keine Rente bekommen. Also gut, bei uns gelten die Millennials auch so als die Generation Praktikum, aber das hat in Griechenland natürlich schon eine ganz andere Dramatik.
Ja. Wir haben den Regisseur Branko Janak schon gehört, eben auch in einem kurzen O-Ton, Jahrgang 1990, also auch ein Millennial. Merkt man das seiner Inszenierung an?
Ja, also man merkt eben auch den Spaß daran an, ja. Also das hat er ja auch erzählt, man muss fast so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu selbstreferenziell wird und zu viel so reinpackt, was man auch so an Spaß damit verbindet, ne. So berühmte TV-Werbespots zitiert er oder so TV-Serien, Friends, Game of Thrones und ja, auch die Kostüme, so Sweatshirts mit so berühmten internationalen Unis, so Yale und Harvard drauf. Und da merkt man schon, da haben die auch so ein bisschen drin geschwelgt und vor allen Dingen natürlich auch in der Musik.
Gab es denn eine Szene, die Sie besonders berührt hat? Vielleicht können Sie das beschreiben, auch mit irgendwelchen weiteren Bühneneindrücken.
Ja, also am Anfang gab es so eine Glaswand, die ziemlich eng am Publikum stand und vor der die Schauspieler agiert haben. Und das Publikum spiegelte sich also immer selbst. Ne? Man hat auch eben natürlich da immer so gedacht, okay, wo finde ich mich selbst wieder? Und die wurde irgendwann aber gekippt. Und dann war so eine Szene, wie ein junger Grieche, der lange im Ausland war, eben mitten in der Krise nach Athen zurückkommt in seine Heimatstadt und diese Stadt eigentlich nicht wiedererkennt. Und das ist so eigentlich auf einer leeren Bühne. Und das ist aber sehr eindrucksvoll beschrieben, wie er da durchläuft und sich erinnert und dann eben merkt, wie diese Stadt wie gelähmt ist und dass die Menschen natürlich wirklich in eine tiefe Depression fallen. Und das fand ich sehr eindrücklich. Und am Schluss, ja, ist natürlich auch toll, weil das ist ein unheimlich spielfreudiges Ensemble. Es sind ja nur drei Schauspieler, also eine Schauspielerin, zwei Schauspieler, die unheimlich super tanzen und die Musik auskosten. Und ja, na ja, am Ende geht es ja auch um Britney Spears und natürlich so die Ikone dieser Zeit. Also das macht schon richtig Spaß auch dem Publikum.
Generation Lost von Greg Liakopoulos, die deutschsprachige Erstaufführung am Nationaltheater Mannheim in der Regie von Branko Janak. Marie-Dominique Wetzel hat für Fazit die Premiere gesehen. Ich danke Ihnen, Frau Wetzel. Guten Abend.
Gerne, Ihnen auch.
Podcasts aller Art haben in den vergangenen Jahren einen unglaublichen Höhenflug erlebt. Weltweit ist das Interesse immens gestiegen. Und ich behaupte mal, dass es zu allen Themen von Relevanz die entsprechenden Podcasts inzwischen natürlich längst gibt. Der Erfolg hängt selbstverständlich auch mit den Plattformen zusammen, über die jeder die Podcasts beziehen kann. Ganz vorne dabei ist Spotify. Zum nunmehr dritten Mal veranstaltet die Plattform die Konferenz All Years in Berlin. Und dort begrüße ich nun meine Kollegin Charlotte Voss aus dem Audience Development Team von Deutschlandradio. Hallo, schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Gibt es denn ein großes Thema, das diesmal die Konferenz dominiert?
Ich würde sagen, das eine große Thema diesmal war der Gastgeber selbst, nämlich der Strategiewechsel von Spotify. Spotify hat ja im vergangenen Jahr in Sachen Podcasts einen krassen Strategiewechsel vollzogen, den sie selbst betiteln mit, sie wollen vom Publisher zur Plattform werden. Und das zog sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Themen, die Auswahl, auch die Besetzung der Panels und Vorträge. Und abgesehen davon gab es natürlich auch so ein paar Evergreen-Themen, die die Medienbranche insgesamt und auch die Podcast-Branche auch schon länger beschäftigen. Also zum Beispiel die Potenziale und Risiken von künstlicher Intelligenz, die Frage, wie man junge Zielgruppen gut erreicht oder auch Fragen der Distribution und Discovery. Also wie mache ich einen Podcast bekannt aus Machersicht und aus Nutzersicht, wie entdecke ich neue Podcasts?
Bevor wir vielleicht gleich, Frau Voss, nochmal auf diesen Strategiewechsel eingehen, zunächst mal die Frage nach einem Star der Konferenz, Michael Barbaro. Er moderiert den Nachrichtenpodcast The Daily der New Yorker Times. Was waren denn seine wichtigsten Punkte?
Ja, im Gespräch mit dem Michael Barbaro ging es unter anderem um ein Thema, was für die meisten Podcasts eigentlich nicht neu ist, nämlich die Frage, wie aufwendig es eigentlich ist, einen solchen täglichen und auch journalistisch tiefgehenden News-Podcast zu produzieren. Das ist aber immer wieder faszinierend, wenn man hört, welche Ressourcen die New York Times da wirklich reinsteckt. Er sprach davon 3 Dutzend Personen, die sich täglich mit diesem Produkt beschäftigen. und es eben zu diesem, ja, ich würde sagen, weltweit erfolgreichsten News-Podcast machen. Unter anderem erwähnte er, dass allein die Titelfindung für eine Episode des Podcasts in einer Chatgruppe, die sie da haben, mit 25 Menschen diskutiert wird. Also da wird sehr gründlich und mit viel Liebe zum Detail gearbeitet und erklärt auch zum Teil den Erfolg des Produkts, jetzt mal abgesehen natürlich von der Stärke der Marke der New York Times und auch der Tatsache, dass sie sehr früh damit dran waren und ein Vorbild waren und viele Nachahmer ja auch gefunden haben.
Spotify hat sich zuletzt sehr stark geändert, verändert. Den Strategiewechsel hatten Sie schon angesprochen, Frau Voss. Es gibt keine Exklusivproduktion mehr. Viele Projekte wurden eingestellt. Insgesamt wird weniger Geld investiert. War diese geänderte Unternehmensstrategie ein Thema oder hat sich Spotify mit dieser Veranstaltung vor allem ja, mehr oder weniger selbst gefeiert?
Ich würde sagen, beides. Natürlich ist diese Veranstaltung eine Werbeveranstaltung für Spotify, würde ich mal sagen. Denn man feiert sich natürlich selbst, wenn man Veranstalter ist. Aber der Strategiewechsel wird jetzt auch nicht verschwiegen. Er wird nur entsprechend positiv geframed. Spotify spricht dann davon, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt sei für diesen Strategiewechsel in einer Phase, wo sich ja das ganze Podcast-Geschäft konsolidiert hat. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es bei Spotify vor allem ums Geld geht. Die müssen rentabel sein. Und auch wenn sie jetzt in einigen Ländern, in einigen Podcast-Märkten führend sind, sind die wenigsten Podcasts, die sie vor allem selbst produziert haben, so rentabel, dass man damit einen größeren Überbau mit eigenen Produktionskapazitäten etc. finanzieren könnte. Und dazu gehören auch insbesondere so journalistische Formate, die ja wir im Deutschlandradio auch mit Interesse beobachten, weil das ja auch unser in Anführungszeichen Geschäft ist. Die sind teuer und das hat sich offenbar für Spotify nicht so rentiert. Und deswegen gab es eben im vergangenen Jahr auch einige Entlassungen. Jetzt spricht man davon, man will halt, wie gesagt, vom Publisher zur Plattform werden und nur anderen Creatoren und Podcastern Möglichkeiten bieten, ihre Podcasts groß zu machen und ihnen dabei im Rahmen von Kooperationen zu helfen. Aber das ist selbstverständlich kein selbstloses Handeln, sondern eben Unternehmensstrategie.
Wird denn die Plattform mit diesem Strategiewechsel, wie Sie ihn beschrieben haben, in Zukunft die gleiche führende Rolle spielen können?
Ja, also als Plattform, als für NutzerInnen denke ich schon. Die haben halt eben auch das Musikstreaming, das ist natürlich ein großer Vorteil und haben sich einfach so ein bisschen in einigen Märkten als Standardplattform für Podcasts etabliert. Als Auftraggeber vielleicht weniger, weil sie ja eben selbst keine Exklusivproduktion mehr machen wollen oder kaum noch. Nur noch die großen, ne? Fest und Flauschig ist so eine große Produktion, die sie natürlich behalten werden. Aber die haben sich natürlich auch inhaltlich so ein bisschen gewandelt. Dadurch, dass sie jetzt auch nicht mehr so viele journalistische Angebote machen, haben sie eher umgeschwenkt auf Entertainment und Sport und eben auch sehr auf jüngere Zielgruppen. Und wenn man da in dem Bereich tätig ist als Podcaster, kann man es natürlich noch interessant sein. Da muss man natürlich auch realistisch bleiben, weil natürlich auch die größeren Namen in den Bereichen es sehr viel leichter haben. Andere Produktionen müssen dann vielleicht ein bisschen mehr um Aufmerksamkeit auf der Plattform kämpfen. Aber wie gesagt, dadurch, dass Spotify so eine Standardplattform für viele geworden ist, viele NutzerInnen, wird man auch nicht darauf verzichten können, an vielen Stellen dort seinen Podcast zu platzieren weiterhin.
Jetzt haben wir aus dem Blickwinkel von Spotify auf das Thema geblickt. Ich könnte mir vorstellen, dass die verschiedenen Kürzungen ja viele in der Podcast-Szene beunruhigen, die Macherinnen, die Macher. Wie ist denn ganz allgemein die Stimmung auf dieser Konferenz?
Ja, also Spotify macht da natürlich gute Miene, aber unter den Gästen und Teilnehmern wird natürlich schon viel darüber diskutiert, was das jetzt bedeutet, wenn die jetzt so einen Strategiewechsel hinlegen, auch wie es mit Spotify allgemein dann dieser Konferenz auch weitergeht. In diesem Jahr waren die Ticketpreise für diese Konferenz auffällig viel höher als im letzten Jahr. Da spürt man also auch schon so ein bisschen finanziellen Druck bei Spotify. Gleichzeitig haben sie einen Tag vorher die Tickets zum halben Preis nochmal angeboten, sind da also auch nicht alles losgeworden. Heißt, da haben sie schon auch ein Problem mit der Nachfrage. So hohe Preise halten natürlich auch viele kleine PodcasterInnen dann ab, ne, dorthin zu gehen, weil das einfach zu teuer ist. Also da wird schon viel darüber diskutiert, was das bedeutet und ob es die Konferenz in der Form nochmal wiedergeben wird und wie sich das so entwickelt. Das ist schon ein Thema.
Sagen Sie noch was zur Größenordnung vielleicht auch, also eine Konferenz. Ist das vielleicht auch eher eine Messe? Also kommen da ein paar hundert Leute zusammen oder ein paar tausend?
Die Teilnehmerzahl habe ich jetzt gerade heute nicht gecheckt. Ein paar hundert sind es auf jeden Fall. Vielleicht geht es auch an die tausend ran. Aber ich würde schon sagen, dass es dieses Mal ein bisschen leerer war als letztes Jahr, eben durch diese Begrenzung, die man natürlich einführt, wenn man höhere Preise nimmt.
Erlebt denn die Podcast-Szene nach dem Hype der vergangenen Jahre jetzt sowas wie eine Trendwende vielleicht auch? Zeichnet sich sowas ab?
Trendwende ist, glaube ich, ein zu großes Wort. Also es geht jetzt nicht steil bergab mit der Podcast-Nutzung, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, für viele ist das ein Teil ihres Alltags geworden. Es ist eher so, also gerade auf den deutschen Markt geblickt, dass man einen totalen Hype hat in der Corona-Phase. Die Leute hatten viel Zeit, Podcasts zu hören. Dann gab es ja den einen erfolgreichen Corona-Podcast. Und jetzt stabilisiert sich das einfach, ne? Wie gesagt, die Branche ist professionalisiert, wie das ja immer so ist, wenn irgendwas Neues groß aufkommt. Irgendwann wird es immer professioneller. Es gibt mehr Produktionskapazitäten von vielen Seiten und jetzt ist sie einfach so ein bisschen konsolidiert. Ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt bergab geht.
Die Spotify-Konferenz All Ears in Berlin. Charlotte Voss war das vom Audience Development Team von Deutschlandradio. Frau Voss, Dankeschön, guten Abend.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
Das Foto einer Palästinenserin, die ein totes Kind in ihren Armen hält, ist das Weltpressefoto des Jahres. Der palästinensische Fotograf Mohammed Salem hatte es im Oktober im Gazastreifen aufgenommen. Karin Fromm, Professorin für Fototheorie und Bildsprache an der Hochschule Hannover, sagte zu dem prämierten Foto hier im Deutschlandfunk Kultur:
Es ist definitiv ein sehr eindrückliches Bild, weil es extrem emotional ist und weil es Trauer, Tod und generell das Leid und die Opfer eines Krieges sichtbar macht. Und zwar in einer Form, dass wir uns ganz unmittelbar damit verbinden können.
Beim World Press Photo Wettbewerb werden die besten Pressefotos des vergangenen Jahres ausgezeichnet. In der Kategorie Offenes Format gewann die Ukrainerin Julia Kochetowa mit ihrem Projekt Krieg ist persönlich. Foto Story des Jahres ist eine Reportage der Südafrikanerin Lee Ann Aldrich über Demenzkranke in Madagaskar. Die Siegerfotos werden in einer Ausstellung in vielen Städten der Welt gezeigt. In Kopenhagen ist die Fassade der historischen Börse 2 Tage nach dem Brand eingestürzt. Einsatzkräfte hatten zunächst noch versucht, die Außenwände zu stabilisieren. Nach Angaben der Feuerwehr waren tragende Strukturen jedoch zerstört worden. Die alte Börse mit dem berühmten Turm aus Drachenschwänzen war vorgestern teilweise niedergebrannt. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert und gilt als herausragendes Beispiel für den niederländischen Renaissance-Stil in Dänemark. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Regisseur Quentin Tarantino enthüllt, was ihm als allerletzter Film vorschwebt. Die Geschichte eines zynischen Filmkritikers im Amerika der 1970er Jahre. Die Dreharbeiten sollten noch in diesem Jahr beginnen. Brad Pitt sollte noch einmal vor Tarantinos Kamera stehen. Dazu die Pulp-Fiction-Stars John Travolta und Bruce Willis. Doch daraus wird nichts, wie US-Medien berichten. Demnach hat Tarantino alles verworfen und sucht jetzt nach einem komplett neuen Stoff für seinen 10. und letzten Film. Wann der kommt, ist noch völlig unklar. Der US-Gitarrist Dickie Betts spielte lange für die Allman Brothers Band. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren in Florida gestorben. Betts gründete die Rockgruppe 1969 mit. Unter anderem komponierte er für die Allman Brothers Band die Stücke Ramblin' Man, Jessica und In Memory of Elizabeth Reed. In den 90er Jahren trennte sich die Band im Streit von Betts, der auch an zahlreichen Soloprojekten arbeitete. Der russische Popsänger Filipp Kirkorov darf weiter nicht in Litauen auftreten. Er ist vor dem Europäischen Gerichtshof mit seiner Beschwerde gegen ein Einreiseverbot gescheitert. Kirkorov, der mehrmals beim Eurovision Song Contest dabei war, hatte die 5-jährige Sperre als Form der Zensur bezeichnet und Verdienstausfälle geltend gemacht. Außerdem gab er an, nur über Liebe, Beziehungen und Natur zu singen. Die Richter in Straßburg schlossen sich dagegen gegen den Urteilen der litauischen Justiz an. Diese sieht den Sänger als Teil des russischen Propagandaapparats.
Die Kulturnachrichten von Viktoria Eglau. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der 92-jährige Alexander Kluge. Mit Helge Schneider hat er einmal durchgespielt, was geschehen wäre, wenn die Römer die Varusschlacht gewonnen und damit die römische Kultur auch nach Sachsen-Anhalt gekommen wäre, etwa in seine Heimatstadt Halberstadt. Rund um die Stadt dort gäbe es noch heute Dörfer, in denen Napoleon verehrt würde, weil er ihnen mit dem Code Civil die Befreiung von der Leibeigenschaft gebracht habe. Geschichten von Europa, die hat Alexander Kluge nun bei einem Kongress auf dem Lichter Filmfestival in Frankfurt am Main erzählt. Es ging um die Zukunft Europas. Zuvor hatte der Filmemacher in einem Kurzfilmprogramm überraschende Visionen für Europa präsentiert. Dabei hat er seinen filmischen Suchscheinwerfer auf mögliche Kipppunkte der Geschichte gerichtet. Ludger Fittkau berichtet.
Moskau brennt. Französische Truppen und ihre deutschen oder italienischen Verbündeten sind in die russische Hauptstadt einmarschiert und haben sie in Brand gesetzt. In einer Zeit, in der der französische Präsident Macron über Bodentruppen seines Landes auf der Seite der Ukraine im aktuellen Krieg im Osten nachdenkt, ist das ein heikles Thema, dessen sich Alexander Kluge annimmt. In Frankfurt am Main gab es nun die Premiere seines Kurzfilmprogramms dazu. Der 92 Jahre alte Kluge war per Videoscreen zugeschaltet. Er könne die Bilder der Kriege in der Ukraine und in Gaza eigentlich kaum ertragen, sagte er vorab. Doch man müsse sich dem Monstrum des Krieges als Filmemacher wie als Bürger Europas stellen, sonst verschlinge es uns, so seine düstere Prognose.
Wir sind nicht Epiker als Filmemacher, nicht bloß Dramatiker und Lyriker vielleicht gar nicht. Aber wir sind Kommentatoren. Das ist meine Berufsbezeichnung.
Als politischem Kommentator zu Europa interessiere ihn immer auch die Frage, wo sind die Kipppunkte in der Geschichte des Kontinents? Die Momente, in denen alles am seidenen Faden hing, die Situationen, in denen zumindest einige Schädelstätten der Geschichte, wie Hegel es einmal drastisch auf den Punkt brachte, hätten vermieden werden können, wenn es politisch etwas anders gelaufen wäre. Die Fragen nach möglichen alternativen Geschichtspfaden und dem, was Europa für die Zukunft aus diesen möglichen Kippmomenten lernen kann, hat in den vergangenen Jahren Museen, Theater und andere Künste oftmals beschäftigt. Alexander Kluge stellte zu diesem Thema nun beim Lichter Filmfestival in Frankfurt am Main drei sogenannte Minutenfilme vor, kurze Stummfilme mit Musik. Alexander Kluge richtet Kamera- und Computerbearbeitungsprogramme erst einmal auf Napoleons Russlandfeldzug von 1812, um vor einer Ausweitung des Krieges heute zu warnen. Moskau brennt, doch der Rückzug der Napoleontruppen aus Russland wird zu einem gnadenlosen Kampf mit der Kälte.
Wie man hinkommt nach Moskau ist leicht, aber wie man zurückkommt war schwer. Das ist zum Beispiel ein Thema und das sind sehr viele Deutsche, ja, die damit marschiert sind. Aber auch Norditaliener, ja, mit ihrer in Wärme gewöhnten Haut frieren da sich einfach bis zum Tod.
Kluge nimmt Schlachtengemälde zum Ausgangspunkt zweier seiner Napoleon-Kurzfilme oder auch Zinnfiguren, die er mit Comiczeichnungen von heute überblendet. Das ist pathetisch, gleitet bisweilen auch ins Kitschige ab, wenn er etwa einen französischen Soldaten mit einem russischen Baby auf dem Arm zur Allegorie einer großen Versöhnung der so oft verfeindeten europäischen Völker macht. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen kommentiert die kluge Videos im Saal mit dem Hinweis, dass sich der Filmemacher damit an den Beginn der Filmgeschichte vor knapp 130 Jahren zurückbegibt.
Das Genre ist natürlich das Melodrama. Das heißt, das sind die ersten großen Filme. Ich denke jetzt an Griffith beispielsweise, der ja auch die großen Kriegsfilme macht. Oder Anfang vom Kriegskino ist das große Stummfilm Melodrama. Und bei Melodrama hat man ja Musik als Begleitung des Stummfilms, aber auch die Dramatik der Bilder.
Die Malerei als Ausgangspunkt auch für aktuelle Filmkommentare. Elisabeth Bronfen erinnert daran, dass sie im 19. Jahrhundert nicht nur die Schrecklichkeit des Krieges melodramatisch in Szene setzte, sondern die großen Völkerschlachten, etwa der Napoleonzeit, auch sublim erhöht und ästhetisiert hat. Wie die ersten Kriegsfilme an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert dann auch. Alexander Kluge interessiert in der Diskussion über die Zukunft Europas jedoch vor allem die Frage, was aus den Kipppunkten der Geschichte zu lernen ist, die es auch in der Zeit des Napoleon Bonaparte mehrmals gegeben habe. Etwa 1813 in der großen Schlacht bei Leipzig, während der es einen Moment gegeben habe, der die gesamte europäische Geschichte in eine andere Bahn hätte lenken können, wenn er gelungen wäre, so Kluge. Wenn nämlich ein Bote Napoleons Erfolg gehabt hätte und die Feinde in Leipzig zu einem Friedensschluss hätte bewegen können. Vielleicht wäre es dann nie zum Nationalsozialismus gekommen, spekuliert Kluge etwas gewagt. Elisabeth Bronfen griff diesen Gedanken in ihrem Dialog mit dem Filmemacher auf.
Möglichkeit, es könnte auch anders ausgehen. Nicht nur, dass es erzählenswert, sondern auch, wie erzählt man die Geschichte? Was hieße es, sie anders zu erzählen?
Und das beziehe ich jetzt einmal auf Europa, unser Thema. Genau. Ja? Und sage, wenn wir mit so einem Suchraster und solchen Suchbegriffen und dieser Lust, Lücken zu finden, im Fatum, also nicht immer alles wiederholen, was in der Geschichte schon war, gar nicht glauben, dass die Geschichte so mächtig ist, sondern sie ist voller Maulwurst, voller Unterwühlungen, voller Möglichkeiten selber. Und das wäre jetzt interessant. Müssen wir uns gegenseitig Geschichten erzählen, nicht nur über Napoleon und Europa.
Wir müssen uns gegenseitig Geschichten erzählen, nicht nur über Napoleon, sondern über Europa. Alexander Kluge beim Lichter Filmfestival in Frankfurt am Main, Ludger Fittkau, berichtete. Gaetano Donizetti, mehr als 70 Opern hat er komponiert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Italiener gelebt. Neben Rossini und Bellini war er der wichtigste Komponist von Belcanto-Opern, Lucia. Die Lammermoor zum Beispiel, ein absoluter Opernklassiker. Heute nun hatte an der Oper in Amsterdam Donizettis Roberto Devereux Premiere. Nach Donizettis Opern Anna Bolena und Maria Stuarda steht auch hier wieder die Königin Elisabeth I. von England im Mittelpunkt. Diesmal als alternde Frau inszeniert hat das Stück die niederländische Regisseurin Jetske Meinsen. Uwe Friedrich hat für Fazit die Premiere gesehen und er ist jetzt live aus Amsterdam zugeschaltet. Herr Friedrich, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Im Mittelpunkt also die Elisabeth, die englische Königin. Doch das Stück ist benannt nach Roberto Devereux, dem Grafen von Essex. Was ist das denn für ein Hochspannungsverhältnis zwischen diesen beiden?
Roberto Devereux ist in Ungnade gefallen, war vorher der Günstling der Königin. Sie ist immer noch in ihn verliebt. Er ist schon zum Tode verurteilt worden, nach dem Vorbild des echten Robert Devereux. Es gab diese sogenannte Essex-Verschwörung. Der Rest, den ich jetzt mal kurz skizziere, ist aber frei erfunden. Der hat sich nämlich inzwischen in die Frau des Herzogs von Nottingham verliebt, in Sarah. Das ist eine Vertraute von Elisabeth. Ihr Ehemann ist eifersüchtig. Robert traut sich nicht so recht, Roberto, das Elisabetta alles zu sagen. Zum Schluss wird er sterben. Elisabeth wird wahnsinnig. Ein dramaturgisch extrem interessantes Stück, weil es nämlich changiert zwischen diesen Staatsaufgaben der Elisabeth, dem äußeren und politischen Zwang, dass sie Roberto aufs Schafott schicken muss, und ihrer Liebe, aber auch ihrer Unentschlossenheit. Und dadurch bringt sie sich auch selbst in politische Schwierigkeiten.
Am Schluss kein Happy End, sondern Verlust überall. Also Roberto Devereux, der wird hingerichtet, die verzweifelte Elisabeth, die verliert den Verstand. Was interessiert denn jetzt die Regisseurin Meinsen mehr? Das höfische, das königliche Machtspiel, die Staatsaktion, die Staatsaufgaben, wie Sie es gesagt haben, Herr Friedrich, oder die private Liebesgeschichte mit allen Irrungen und Wirrungen?
Sie erzählt das als Privatgeschichte, eigentlich als reine Privatgeschichte. Sie lässt es in einem Bühnenbild von Ben Bauer beginnen im Schlafzimmer der Elisabeth in, ja, vielleicht einer Fabrikantenvilla. Wir sind in den Kostümen von Klaus Bruns in der Nachkriegszeit. Und das präsentiert natürlich sofort schon ein Problem. Eigentlich spielt es im Palast von Westminster, jetzt in einem privaten Schlafzimmer. Im Verlaufe des Abends sind wir auch immer wieder in großen Räumen, wo dann Aktionen parallel spielen, die von Leuten, die sich eigentlich gar nicht sehen dürfen und schon gar nicht hören. Und beziehungsweise man denkt, wenn wir schon in so einem Bühnenrealismus sind, dann müssten die doch jetzt auch reagieren. Ganz besonders, wenn Sarah am Schluss von ihrem Mann, dem Fürsten von Nottingham, aufgehalten wird, das Ganze aufzulösen und Roberto vor dem Schafott zu retten. Wie ist die ganze Zeit da, hält aber den Mund. Das führt dann irgendwann auch sogar zu Heiterkeit im Publikum. Das geht nicht so richtig auf, was sie jetzt gemeinsam da will, weil sie eben diesen politischen Aspekt des Stücks vollkommen unterbelichtet, und dann sind natürlich die Handlungen der Elisabeth auch gar nicht so richtig motiviert.
Jetzt wollen wir natürlich unbedingt über die Musik sprechen. Donizetti, das bedeutet Bel Canto in höchster Verfeinerung. Was haben Sie denn, Herr Friedrich, sängerisch erlebt heute Abend?
Ich habe mal wieder eine sehr gemischte Bilanz zu ziehen. Barno Ismatullajewa ist eine von mir außerordentlich geschätzte Künstlerin. Sie hat eine wunderbare Desdemona in Hannover gesungen, eine tolle Cho-Cho-San in Bregenz. Aber Donizetti ist nun wirklich nicht ihr. Sie ist in der ersten Hälfte extrem vorsichtig. In der Wahnsinnsszene ahnt man dann, was sie für eine tolle Sängerin ist. Wirklich toll ist Ismael Jordi als Roberto Devereux. Wir können die beiden kurz mal im Duett hören.
Sie
Das hat schon ganz schön Schwung, Herr Friedrich.
Enrique Mazzola hat das dirigiert. Er gilt als Belcanto-Spezialist. Auch da möchte ich doch mal ein paar Anmerkungen zu machen, weil er zwar da so eine Brio reinbringt, er zieht dann das Tempo an, aber das bleibt alles so quadratisch und rhythmisch so unflexibel. Diese Musik muss eigentlich immer federn, immer tanzen. Bei ihm bleibt das Ganze auf dem Boden und dann macht er den anderen Sängerinnen und Sängern das Leben auch zumindest nicht leichter. Nikolai Semljanschik ist ein toller Bariton als Duca di Nottingham und seine Gattin Sarah, das ist Angela Brower, die singen wirklich richtig gut, kriegen aber nicht so richtig Luft unter die Flügel, damit das Ganze abheben würde. Die Oper hat das Problem, dass die Nebenfiguren so ein bisschen doch aus dem Baukasten kommen und wenn die jetzt nicht so richtig loslegen können, und die Elisabeth, die die tollste Musik hat, auch eher vorsichtig in der Partitur sich bewegt, dann hat das den ganzen Abend so ein bisschen was von angezogener Handbremse.
Also Licht und Schatten, wie ist Ihr Fazit?
Das Ganze gehört ja in die Trilogie, auch hier in Amsterdam. Sie haben schon erwähnt, Anna Bolena, wo Elisabeth als kleines Kind vorkommt. Das hat jetzt gemeinsam richtig gut hingekriegt. Maria Stuarda hatte schon Schwächen für mich, war nicht ganz so gelungen. Und jetzt der Roberto, man merkt, wo sie das zusammenbringen will, aber sie kriegt das Stück nicht richtig in den Griff. Toll gesungen von den drei Hauptrollen der Chorklasse. Isma Tulajewa, ich bin mal gespannt, wie lange sie diese Rolle in ihrem Repertoire behalten wird.
Vielleicht noch ein Satz zum Publikum. Sie haben ja schon gesagt vorhin, da gab es mal fast eine unbeabsichtigte Heiterkeit.
Ja, das Publikum reagiert nicht so richtig begeistert. Die Niederländer sind bekannt dafür, dass sie, sobald der Vorhang unten ist, alle wie ein Mann aufspringen. Mhm. Das war heute ein bisschen zögerlich und auch der Applaus während der Aufführung war nicht richtig begeistert. Also der Funke ist auch zum Publikum nicht so ganz übergesprungen heute Abend.
Roberto Devereux an der Oper Amsterdam, inszeniert von Jezke Meinzen und dirigiert von Enrique Mazzola. Für Fazit dabei war unser Kritiker Uwe Friedrich. Er hat uns seine Einschätzung gegeben, live aus Amsterdam zugeschaltet. Herr Friedrich, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gerne, danke.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und nun kommt der Blick in die Feuilletons heute von Ulrike Timm.
Wie ein Gott im Radio Mensch wurde. Wir reiben uns die Augen, erschrocken. Denn das ist uns bislang noch nicht passiert in vielen Jahren beim Radio. Aber sei es drum, es handelt sich um eine Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen. Sollte sich Gottes Menschwerdung, die Grundlage des christlichen Glaubens, tatsächlich im Radio abgespielt haben? Des Rätsels Lösung ist dann doch profaner. Am 15. August 1945 verkündete der japanische Kaiser, seines Zeichens gottgleich, die Kapitulation Japans im Radio. Zum ersten Mal überhaupt wurde seine Stimme übertragen, hörten die Untertanen ihren Gottkaiser sprechen. Es ist schwer zu sagen, wer den Pazifikkrieg beendete. Die Amerikaner? Die Bomben? Der Kaiser? Schreibt Axel Weisemann. Aber dass der Kaiser, dessen Worte bis dahin nur gedruckt verbreitet wurden oder untertänigst von anderen vorgetragen, nun selbst sprach, das sei einer der unwahrscheinlichsten und größten Radiomomente. Wir sehen die Sache mit Gottes Menschwerdung dort etwas befremdet, freuen uns aber immer wieder aufs Neue über die Frankfurter Allgemeinen Serie zu 100 Jahren Radio. Auch der Tagesspiegel verbreitet Andacht heute. Caspar David Friedrich in Berlin. Gedanken, Gefühle und Farben ist die Rezension zur großen Jubiläumsausstellung in der Alten Nationalgalerie überschrieben. Eine ambitionierte Schau, meint Gerrit Bartels, gerade weil sie nicht versuche, eine Zeitgenossenschaft des Malers zu betonen, etwa eine Aktualität in Zeiten des Klimawandels, sondern stattdessen den Mitteln des Künstlers vertraue, ohne Interpretationen vorzugeben. So wie es Caspar David Friedrich selbst einmal formulierte, dass es nämlich das Größte eines Künstlers sei, geistig anzuregen und im Beschauer Gedanken, Gefühle und Empfindungen zu wecken, und wären sie auch nicht die seinen. In der alten Nationalgalerie können sich wirklich alle Besucher ihr eigenes Bild machen und dabei in die Tiefe der Zeit schauen, freut sich der Tagesspiegel. Und damit zu neuester Kunst. Die Biennale in Venedig sei so politisch wie die Documenta 15, doch überzeugender, findet Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen und beginnt so. Künstler sind Aliens, meist allerdings freundliche. Vielen Mitbürgern sind sie dauersuspekt. Früher wurden sie, wenn sie zum Beispiel stundenlang ein Motiv beäugten und abmalten, oft als Spione verdächtigt und verhaftet. Selbst Caspar David Friedrich ist dies noch geschehen. Den gibt's nun nicht auch noch in Venedig, aber viel Buntes, manch Schlaues und ab und zu auch sehr Überzeugendes unter dem Motto Stranieri ovunque. Das lässt sich im Deutschen sowohl mit Ausländer überall wie mit überall Ausländer etwas sinnverschieden übersetzen. Darauf weist die Süddeutsche Zeitung hin und meint, wer Ambivalenz erwartet, dürfte vieles hier als etwas plakativ empfinden. Migration, Minderheiten und der globale Süden stehen in Venedig im Zentrum. Die Biennale würde einmal mehr zum Spielball der Politik, meint der Tagesspiegel mit Blick auf die Proteste vor dem geschlossenen israelischen Pavillon und den fehlenden Protesten vor dem russischen. Dort, im russischen Pavillon, werden Beiträge indigener Künstler aus Bolivien gezeigt, die an selbstermächtigende Handwerkskunst und koloniale Gewalt erinnern. Russland überließ seinen Pavillon proaktiv dem südamerikanischen Land. Geopolitisches Kalkül, fragt der Tagesspiegel und verweist auf einen großen Lithium-Deal zwischen Moskau und Bolivien. Nun würde das Interesse an Rohstoffen eben auch kulturell untermauert. Ein Blick noch in die Süddeutsche Zeitung, in ganz ferne Welten, zu den Superreichen. Die sind arm dran, können weniger Superjachten kaufen als früher. Gestiegene Material- und Arbeitskosten machten eben auch Luxusjachten erheblich teurer. Da wird Champagner zum Ladenhüter. Logisch. Weniger Schiffe, weniger Schiffstaufen.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Die Bulgarian Car Traders hören wir jetzt noch. Eine Band aus Sofia mit Golden Rope. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend. Yeah. Sick and tired, what a kid life be. Sinking on the floor, how could this be me?